Blickwechsel. Unternehmen müssen sich bisweilen radikal ändern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das kann nur gelingen, wenn der Wandel perfekt kommuniziert und konsequent umgesetzt wird. Text: Klaus Schmalholz. Gelesen von Heike Burmeister und Olivia Samnick. Impulse kompakt Nummer 12. Erst veröffentlicht Februar 2017.
Der ist komplett irre. Diesen Satz hatte Gude Röben, Geschäftsführer Marketing, Forschung und Entwicklung, schon auf der zweiten Seite seiner Präsentation notiert. Und damit die Reaktion der Beiräte des niedersächsischen Unternehmens Rügenwalder Mühle recht genau vorhergesehen. Röben wusste, dass er den Herren mit seinem verwegenen Plan einiges zumutete. Rügenwalder Mühle, ein traditioneller Wursthersteller, sollte fortan auch vegetarische Produkte anbieten. Auf insgesamt 81 Seiten breitete er die Gründe für eine Ergänzung der bisherigen Produktpalette um ein völlig neues Segment aus. Weg von der Wurst und hinein in den Trend mit vegetarischen Produkten. Es wurde die Grundlage für ein Change-Projekt, das das Familienunternehmen mit 683 Mitarbeitern seit dem Jahr 2014 um- und vorantreibt. Die Beiräte waren zwar skeptisch, aber sie stimmten dem Vorhaben letztlich zu. Weil Röben stichhaltige Argumente vorweisen konnte und weil er bereits die Zustimmung von Firmeninhaber Christian Raufuß hatte. Ein Wursthersteller soll zum Vorreiter des Veggie-Trends werden? Klingt zunächst unsinnig. Doch immer wieder stehen Unternehmen vor radikalen Umwälzungen, neudeutsch Change genannt, die ihre Inhaber und deren Führungskräfte vor große Herausforderungen stellen. Das gilt auch für den Farbstiftehersteller Edding, der sich wegen eines schrumpfenden Kernmarktes nach neuen Erlösquellen umsah und anfing, Nagellack zu verkaufen. Neue Absatzmärkte zu entdecken ist aber nur die eine Hälfte des Erfolgs. In gleichem Maße kommt es darauf an, die Mitarbeiter auf die neuen Zeiten einzuschwören, sie mitzunehmen auf die Reise ins Unbekannte. Viele Unternehmer und Führungskräfte unterschätzen diesen Teil des Change-Managements. Kein Wunder, dass rund 70% aller Veränderungsinitiativen scheitern. Das ergab eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Kernaufgabe jedes Unternehmers ist es, seine Firma profitabel zu führen. Doch immer wieder sind dazu Veränderungen nötig. Verschärfter Wettbewerb führt beispielsweise zu mehr Spezialisierung, sinkende Kundenzufriedenheit zwingt die Verantwortlichen, die Prozesse neu zu organisieren, oder der technologische Wandel erfordert ein Vordringen in neue Absatzmärkte. Auch Fusionen lösen Change-Prozesse aus, weil die Firmenkulturen aneinander angepasst werden müssen. All das erfordert von der Belegschaft die Bereitschaft zum Wandel, zum Abschied vom gewohnten, gelernten, gekonnten Arbeiten und von der Firmenleitung die Fähigkeit, die Mitarbeiter auf diesem Weg nicht zu verlieren. Das ist gar nicht so leicht. Denn der arbeitende Mensch neigt verständlicherweise dazu, grundlegende Veränderungen seiner Aufgaben und seines Arbeitsplatzes als Bedrohung wahrzunehmen. Schließlich gab es ja mal gute Gründe, den Job so einzurichten und genau diesen Mann oder jene Frau dafür einzusetzen. Das soll auf einmal alles nicht mehr gelten? Das ist eine große Herausforderung für die Führungsmannschaft, die in solchen Phasen wissen sollte, welche Methoden für welche Art von Change-Prozessen am besten geeignet sind. Das Problem? Change ist in vielen Unternehmen zum Modewort verkommen, zum Wischiwaschi-Begriff für neue Formulare, zur Floskel für die permanente Verbesserung der Arbeitsabläufe. Doch eine tiefgreifende Veränderung erfordert eine systematische Herangehensweise, damit die Mitarbeiter mitziehen und nicht bremsen, damit sie verstehen, warum der Wandel notwendig und sinnvoll ist. Die wichtigsten Methoden entstanden Mitte der 1980er Jahre im Mutterland des Managements in den USA. Zu den wichtigsten Methoden gehören die Zukunftskonferenz, der Open Space Ansatz sowie das World Café und das Konzept des Real-Time Strategic Change. Welche Methode geeignet ist, hängt vor allem davon ab, ob die Mitarbeiter eigene Ideen einbringen sollen und wie viele von ihnen in den Prozess eingebunden werden. Dafür muss man wissen, hat die Geschäftsleitung schon entschieden und es geht nur noch um die Umsetzung? Ist nur ein Teil des Unternehmens betroffen, zum Beispiel der Produktionsbereich, oder geht es darum, das gesamte Unternehmen neu auszurichten? Wichtig sei, das schreibt der Change-Experte Klaus Doppler in seinem Buch Change – Wie Wandel gelingt, dass zu Beginn die richtigen Ausgangsfragen gestellt werden. Wird das, was wir heute gut können, in Zukunft überhaupt noch gebraucht? Ist die Art und Weise, wie wir unsere Produkte oder Dienstleistungen herstellen und anbieten, hinsichtlich Qualität, Zeit, technischen Möglichkeiten und Kosten noch der bestmögliche Weg? Exakt diese Fragen hatte sich der Marketingchef der Rügenwalder Mühle gestellt und dann hat sich Gude Rüben lehrbuchmäßig ans Werk gemacht. Die kleinste Hürde war, Inhaber Christian Raufuß zu überzeugen, den Veggie-Weg einzuschlagen. Raufuß ist zwar gelernter Fleischermeister, aber auch ein Unternehmer, der die Zeichen der Zeit zu deuten vermag. Der Fleischkonsum der Verbraucher geht hierzulande nach jahrelangem Anstieg leicht zurück. Außerdem verspürt Raufuß eine Verantwortung dafür, dass die Nutztierhaltung die Umwelt durch Treibhausgase extrem belastet. Der Familienunternehmer musste und wollte etwas tun, um die Existenz seiner Firma langfristig zu sichern. Da kam Röben mit seiner irren Idee gerade recht. Zunächst ging er das Projekt klassisch nach dem alten Top-Down-Prinzip an. Nach der Präsentation im Beirat verkündete er den Führungskräften den Schwenk zur Fleischersatzproduktion. Schon da gab es viele Skeptiker. Zwar sagte Marc Rode, Leiter des Außendienstes, Veggie passt zu uns, denn das passt aufs Brot. Doch einige seiner 40 Bezirks- und Verkaufsgruppenleiter verzogen verächtlich die Mienen, als sie in eine Schinkenscheibe aus Eiklar, Rapsöl, Traubenzucker und Paprikaflocken bissen. Schließlich mussten sie die Pflanzenwurst den 8500 Händlern schmackhaft machen, die Rügenwalder beliefert. Ein typischer Change-Effekt. Widerstand gegen das Neue und eine klassische Führungsaufgabe. Wie lässt sich dieser Widerstand in positive Energie für die Veränderungen umwandeln? Röbens Aha-Effekt kam, als ein Kollege ihm eines Tages sagte, du musst alle Mitarbeiter mitnehmen und nicht nur vor dem Beirat und der Führungsriege präsentieren. Also verkündeten Röben und Raufuß bei einer Betriebsversammlung der gesamten Belegschaft ihr Vorhaben. Doch auch da spürten sie Gegenwind. Die Hälfte der versammelten Mitarbeiter war deutlich gegen unsere Pläne, sagt Raufuß. Viele von ihnen lehnten wie Betriebsratschef Udo Bratzke nicht den Plan an sich ab, fragten sich aber, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen ausgerechnet gelernte Fleischer plötzlich zu Spezialisten für Pflanzennahrung werden? Da hilft nur eins, meint Experte Doppler. Hinhören, hinhören, hinhören. Falsch sei die Annahme, die Geschäftsführung müsse sich nur ein Change-Modell aussuchen, das dann zügig exekutiert werde. Der anspruchsvolle Teil der Arbeit ist die Umsetzung. Und dabei gelte, sagt Doppler, Konflikte müssen ausgetragen werden. Die Führungsmannschaft brauche dafür ein Bild von der Welt der Betroffenen. Welche Überzeugungen haben die Mitarbeiter? Wer von ihnen sieht Notwendigkeiten für Veränderungen? Welche Vorstellungen haben sie von der Zukunft der Firma? Per Ledermann hatte das Gefühl, dass er etwas ändern musste. Mit Ende 20 stieg er beim Stiftehersteller Edding ein, dem Unternehmen, das sein Vater Volker Detlef Ledermann mitgegründet hatte. Das Unternehmen hatte gerade den 5. Vorstand innerhalb von 10 Jahren verloren. Es fehlte einfach eine langfristige Strategie. Mein Vater konnte nicht loslassen, sagt Per Ledermann heute, 44. Edding hatte zwar über 90% Markenbekanntheit, doch lag darin auch die Krux für jede Veränderung. Weil die Marke Edding eng mit Filzstiften verknüpft ist, lassen sich neue Geschäftsfelder nur schwer erschließen. Dennoch versucht das Unternehmen seit einigen Jahren, diesen Spagat hinzubekommen. Mittlerweile gibt es von Edding Druckerpatronen, Sprayfarbe, Fugen und Porzellanstifte, Edding Nagellack und inzwischen sogar ein eigenes Tattoo-Studio. Eine gewagte Markendehnung, das weiß auch Ledermann. Doch der Grund für die neue Experimentierfreudigkeit des Traditionsunternehmens ist einfach. Sie ist schlicht notwendig. Der Bürobedarfsmarkt, Eddings Kernmarkt, wird in den kommenden Jahren zumindest in Europa eher schrumpfen als wachsen. Der Grund dafür ist die Digitalisierung. Früher wurden etwa Pakete mit Edding-Stiften beschrieben. Heute werden Barcodes aufgedruckt. Noch wachsen wir in unserem Kernbereich jedes Jahr, sagt Ledermann, der mit seinen Markern hierzulande Marktanteile von bis zu 85% erzielt und mit Edding noch nie rote Zahlen geschrieben hat. Aber wenn der Markt schrumpft, haben wir keine Möglichkeit für weiteres Wachstum. Um seine Belegschaft von der Veränderung zu überzeugen, hat Ledermann die Mitarbeiter früh eingebunden. 2009 lud er zu einer sogenannten Strategie nach dem Open Space Konzept ein. Weitere Treffen folgten, zuletzt zur Unternehmenskultur. Jeder der 200 Mitarbeiter am Hauptstandort Ahrensburg durfte kommen, keiner musste. Allein zur ersten Strategienacht erschienen gut 3/4 der Belegschaft. Exakt 305 Ideen sammelten die Mitarbeiter in Workshops wie Alles rund um Farbe oder Markieren im Jahr 2050, darunter aktuelle Umsatzbringer wie die Druckerpatronen. Später entwarfen die Mitarbeiter Konzepte für Innovationen wie Sprayfarben und Nagellack. Wir wollten zwei Dinge herausfinden, sagt Vorstandschef Ledermann. Ist Edding wirklich nur der Stift? Was passt sonst noch zu uns als Marke? Das ist genau richtig, sagt der Change-Experte Matthias Zurbonsen, der viele Open-Space-Veranstaltungen in mittelständischen Unternehmen organisiert. Der Erfolg solcher Großgruppentreffen hängt für ihn vor allem von drei Faktoren ab. Einem Thema, das Leidenschaft erzeugen kann, Zurbonsen, das scheint im Fall Edding geklappt zu haben, sonst wären nicht so viele Mitarbeiter zu dem Termin erschienen. Dem freiwilligen Charakter des Treffens und der Bereitschaft der Führungsriege, die Ereignisse anzunehmen, auch wenn die Erfolgsaussichten ungewiss sind. Geradezu idealtypisch legte der Edding-Vorstand einen Fragenkatalog fest, an dem er jeden Vorschlag misst. Ein neues Produkt muss unbedingt das wiederholen, was der Konsument von uns erwartet, sagt Ledermann, der mit diesem Grundsatz eine Verwässerung der Marke verhindern will. Deshalb sieht etwa die Kappe des Edding-Nagellacks genauso aus wie die des bekannten Stifts. Über Marktforschung und Kundenbefragungen hat der Vorstand außerdem herausgefunden, dass Edding immer dann viel zugetraut wird, wenn es darum geht, Farben dauerhaft auf Oberflächen zu bringen. Dieses Versprechen will Ledermann mit seinen Sprays genauso einlösen wie mit dem Nagellack. Bei Druckerpatronen gab es vor Eddings Markteinstieg kaum Markenanbieter, die Fremdpatronen produzierten. Das war unsere Chance, sagt Ledermann. Nur 3 Jahre nach der ersten Strategienacht erwirtschaftete Edding mit dem neuen Produkt schon knapp 10% seines Umsatzes. Lange galt bei Edding die Devise, dass die Firma nicht mehr als 25% des eigenen Produktportfolios selbst herstellen möchte. Diese Regel gibt es so nicht mehr, sagt Ledermann. Aber wir müssen nicht zwingend alles selbst machen. Die Druckerpatronen etwa lässt Edding in Frankreich produzieren. Für den Nagellack wurde ein Partner in Luxemburg gefunden. Die Entwicklung der Lacke und Tinten und die Vermarktung inklusive Produktdesign bleiben in Ahrensburg. So stellen wir die Qualität der Produkte sicher, die unseren Namen tragen, sagt Ledermann. Für jede Produktinnovation steckt sich der Edding-Vorstand das Ziel, möglichst schnell einen 7-stelligen Umsatz zu erreichen und in absehbarer Zeit profitabel zu arbeiten. Bei den Sprays hat das 2 Jahre gedauert. Dem Nagellack will Ledermann 3 Jahre Zeit geben. Da ist die Markendehnung maximal. Cornelia Steinborn, verantwortlich für 58 Nagellackfarben, räumt ein, dass die Belegschaft erst gespalten war. Das Überzeugungsrezept der Kosmetikfachfrau: man muss früh mit allen Leuten sprechen. Wenn man teilt, was man tut, kann man Begeisterung entfachen. Der Erfolg der ersten Produkte und das Mitmachen hat bei der Belegschaft in Ahrensburg die Akzeptanz für weitere Change-Projekte gestärkt. Das kann Ledermann in regelmäßigen Stimmungsbarometern ablesen, die das Unternehmen online auf freiwilliger Basis anonym erhebt. Erfolg motiviert eben, sagt er. Das gelte besonders in Change-Situationen. Mit der frühen Einbeziehung der Mitarbeiter hat Edding einen entscheidenden Faktor eines jeden Change-Projekts richtig angepackt. Das Hauptproblem vieler Führungskräfte besteht darin, mit den Emotionen umzugehen, die im Spiel sind. Den Emotionen der Mitarbeiter, aber auch den eigenen. Jeder Wandel läuft in der Regel nach einem bestimmten Muster ab, einem Auf und Ab von Wut, Aggression, Trauer und Aufbruchstimmung, der sogenannten Trauerkurve. Das sei für viele Führungskräfte ungewohntes Terrain, weil sie gewohnt seien, sich als Problemlöser für Sachthemen zu begreifen und so zu handeln, sagt Management-Coach Gerhard Nagel. Bei Change-Prozessen sind negative Gefühle wie Angst und Widerstand im Spiel, aber auch positive Assoziationen wie Neugier und Interesse. Die meisten Führungskräfte haben aber nicht gelernt, mit Gefühlen umzugehen, sagt Nagel. Sie wurden an den Hochschulen für die sachorientierte Problemanalyse ausgebildet. Sie sind gewohnt, in Prozessen und deren Lösung zu arbeiten. Ein Change-Prozess überfordere deshalb viele, weil dieser fachlich-sachliche Ansatz hier nicht funktioniere und das Erfolgsgeheimnis im richtigen Umgang mit den Emotionen liege. Nagel arbeitet mit seinem Team bei Change-Projekten oft mit Großgruppen von bis zu 1000 Leuten. Um in diesen Dimensionen ein gemeinsames Verständnis für den Wandel herstellen zu können, nutzt er spezielle Kommunikationstechniken. Er vermeidet die übliche Managementsprache und versucht, den Wandel emotional aufzuladen. Er arbeitet mit Bildern, spricht nicht von 20% Marktanteil, die es zu erreichen gelte, sondern von einem Berggipfel, den man gemeinsam erklimmen wolle. Als Nagel einmal 1000 Mitarbeiter eines Unternehmens in einer Stadthalle versammelt hatte, ließ er per LKW 1000 Trommeln anliefern, für jeden eine. So konnten die Leute buchstäblich einen gemeinsamen Rhythmus für ihr Change-Projekt finden und spüren. Um die hin- und herwogenden Gefühle nicht allein dem Flurfunk zu überlassen, richtet Nagel etwa offene Treffen in der Kantine ein. Dort können die Mitarbeiter in einem moderierten Prozess ihre Pro- und Kontra-Argumente vortragen. Das führt oft zu hitzigen Debatten, sagt der Management-Coach. Aber so erreichen wir eine Öffnung der Mitarbeiter zu kritischen Themen und eine verbesserte Streitkultur. Diese Treffen sollen kein konkretes Ergebnis für ein Problem ergeben. Sie dienen dazu, die kontroversen Standpunkte artikulieren zu können, Kritikern ein Forum zu bieten, die eigene Meinung zu schärfen. All dies sind Maßnahmen, die den Kern jedes Change-Projekts bilden. Die richtige Kommunikationsstrategie. Die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen aufzunehmen, sondern alte zu vergessen, zitiert Coach Doppler den britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Wie also sieht eine gute Change-Kommunikation aus? Doppler empfiehlt, sich an den Erkenntnissen der sozialpsychologischen Verhaltensforschung zu orientieren, die der Psychologe Dieter Frey entwickelt hat. Eine verständliche Sprache benutzen, also auf Fachchinesisch verzichten. Den Mitarbeitern Sicherheit vermitteln, also eine beschlossene Strategie als unvermeidbar kennzeichnen, um so das Bedürfnis nach Planungssicherheit zu befriedigen. Menschen fürchten Verluste mehr, als sie Gewinne begrüßen. Also ist bei der Veränderung deutlich zu machen, dass Verluste minimiert werden sollen, anstatt mögliche Gewinne allzu sehr in den Vordergrund zu stellen. Das Grundbedürfnis nach Transparenz und Sicherheit bedienen, also darauf achten, dass der Sinn des Wandels klar und nachvollziehbar benannt wird. Das Bedürfnis der Mitarbeiter nach fairer Behandlung beachten, also auf eine möglichst gerechte Lastenverteilung achten. Andreas Kokott, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung DevNet, hat erkannt, wie wichtig diese Punkte im Umgang mit seinen Kunden sind. Kokots 150 Mitarbeiter beraten Banken und Versicherungskonzerne und entwickeln Software. Viele dieser technischen Neuerungen bringen für die Mitarbeiter der Kunden neue Aufgaben mit sich. Es entstehen neue Rollen, die zu Konflikten führen können. Wenn dann Kokots Berater Michael Scherer zusammen mit den Kunden neue Software entwickelt, werden diese Konflikte sichtbar. Frust und Ärger der Kundenmitarbeiter entladen sich dann oft. Irgendwann wurde dem IT-Unternehmer klar, dass es nicht reicht, nur gute Techniker zum Kunden zu schicken. Während einer IT-Neuinstallation wandeln wir uns vom reinen Berater zum Change-Begleiter, sagt Kokott. Deshalb ließ er seine Führungskräfte und Berater wie Scherer bei Coach Doppler eine Ausbildung in Change-Management absolvieren. Nun beherrschen seine Mitarbeiter Kommunikationsrezepte, die im Umgang mit Menschen wichtig sind, deren Arbeitgeber einen grundlegenden Wandel vollziehen. Scherer entwickelt zum Beispiel zusammen mit Führungskräften des Kunden Kommunikationsformate, etwa einen Newsletter oder Artikel für die internen sozialen Medien. Und Projektmitarbeitern verdeutlicht er, wie wichtig es ist, mit Meinungsführern aller Hierarchieebenen ins Gespräch zu kommen, etwa persönlich beim Mittagessen, um deren Anforderungen an die neue Software zu erfahren. Denn eines hat sein Chef Kokott gelernt. Wenn sich das Arbeitsumfeld grundlegend verändert, geht es auch um Gefühle, denen man angemessen begegnen muss. Ob ein Change-Projekt ein Erfolg wird, hängt von der richtigen Kommunikation ab. Die Belegschaft muss vom Wandel überzeugt sein. Wer glaubt, es genüge, den Wandel zu verkünden, hat meist schon verloren und gehört wohl bald zur Mehrzahl jener 70% aller Unternehmen, deren Change-Projekte scheitern.
Neustart in 8 Schritten. Veränderungsprojekte durchlaufen dem Management-Experten John P. Cotta zufolge 8 verschiedene Phasen. Rund 70% aller Change-Projekte scheitern. Das liegt nach Erkenntnissen von John P. Cotta, US-Professor für Führungsmanagement, der als einer der wichtigsten Forscher für Veränderungsmanagement gilt, hauptsächlich an 2 Dingen. Dem Widerstand gegen die Veränderung unter den Mitarbeitern und dem Zurückfallen in alte Muster. Kotter identifizierte 8 Phasen dieser Veränderung, von deren Einhaltung das Gelingen des Wandels nach seiner Beobachtung entscheidend abhängt. Erstens, Dringlichkeit aufzeigen. Erzeugen Sie bei Ihren Führungskräften und Ihren Mitarbeitern ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des Wandels. Zeigen Sie Szenarien auf, die eintreten könnten, wenn die Veränderung nicht angegangen wird. Zweitens, Führungskoalition aufbauen. Gewinnen Sie richtungsweisende Befürworter für den Wandel im Unternehmen. Achten Sie dabei auf eine gute Mischung von Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Kompetenzen. Drittens, Vision und Strategie entwickeln. Entwickeln Sie eine starke Vision und konkrete Strategien, mit denen Sie das Ziel des Wandelns erreichen möchten. Kommunizieren Sie dieses Ziel, indem Sie eine starke Rede vor der Belegschaft halten. Viertens, die Vision kommunizieren. Wiederholen Sie die formulierte Vision immer und immer wieder gegenüber Ihren Führungskräften und auch gegenüber Ihren Mitarbeitern. Auf diese Weise schaffen Sie Vertrauen in das Change-Projekt und stärken die Motivation Ihrer Mitarbeiter. Fünftens, Hindernisse aus dem Weg räumen. Bei Veränderungsprozessen gibt es immer Widerstände und Bremser. Gestalten Sie Ihre Organisationsstruktur sowie Ihre Arbeitsabläufe auf eine Weise, die diese Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Sechstens, kurzfristige Erfolge sichtbar machen. Vermeiden Sie es, gleich zu Anfang allzu hohe Ziele festzulegen. Bestimmen Sie stattdessen lieber schnell erreichbare Zwischenziele und belohnen Sie dann ausdrücklich jene Mitarbeiter, die diese Ziele erreichen. Siebtens, Veränderung weiter antreiben. Analysieren Sie nach jedem erreichten Zwischenziel die positiven und negativen Aspekte des Weges bis dorthin. Verbessern Sie auf dieser Grundlage Ihr Change Management. Achtens, Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern. Verankern Sie die erreichten Ziele fest in Ihre Unternehmenskultur. Erst wenn dies gelungen ist, ist der Veränderungsprozess erfolgreich abgeschlossen. Die besten Ideen entstehen am Stehtisch. Kurz vorgestellt. 4 Methoden, die helfen, einen grundlegenden Veränderungsprozess in kleinen und großen Unternehmen anzustoßen, zusammen mit den Mitarbeitern, die ihre eigenen Anregungen beisteuern können. Erstens, Zukunftskonferenz. Die Zukunftskonferenz eignet sich für Großgruppen, deren Mitglieder zunächst die Gemeinsamkeiten herausarbeiten, um darauf basierend innerhalb von 3 Tagen konkrete Initiativen zu entwickeln, wie das Unternehmen zukunftsfähig umgestaltet werden kann. Teilnehmerzahl 30 bis 70 Personen. Zweitens, Open Space Konferenz. Das Ziel einer Open Space Konferenz ist es, in 2 bis 3 Tagen mit einer großen Zahl von Menschen zu einem übergreifenden Change-Thema wesentliche Teilthemen innovativ und lösungsorientiert zu bearbeiten und eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Dabei kann jeder Teilnehmer ein Thema zur Diskussion stellen. Ob es weiterverfolgt wird, hängt vom Gesetz der 2 Füße ab. Wer es als irrelevant betrachtet, kann den jeweiligen Workshop einfach wieder verlassen. Teilnehmerzahl 50 bis 2000 Personen. Drittens, World Café. Das World Café eignet sich schon für kleine Gruppen. Es dauert nur rund 45 Minuten bis zu 3 Stunden. Die Teilnehmer stehen oder sitzen im Raum verteilt an kleinen Tischen mit 4 bis maximal 6 Personen. Auf den Tischen liegen beschreibbare Papierdecken, mithilfe derer ein Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln gleichberechtigt beleuchtet wird. Um den Diskurs anzuregen, wechseln die Teilnehmer mehrmals die Tische und Gruppen. Teilnehmerzahl 12 bis 2000 Personen. Viertens, Real-Time Strategic Change. Die Methode mit dem sperrigen Namen Real-Time Strategic Change zielt darauf ab, einen grundlegenden Wandel in sehr kurzer Zeit umzusetzen. Sie soll möglichst alle Mitarbeiter an der Entwicklung einer Strategie beteiligen und sie auf diese Weise für die Veränderung gewinnen. So soll erreicht werden, dass die Veränderung nicht als von oben vorgegeben gilt. Teilnehmerzahl 40 bis 2000 Personen. Brüder im Bilde. Christian und Marius Hamer wollen das Fotogeschäft neu erfinden, jeder auf seine eigene Weise. Das gemeinsame Erfolgsrezept, der Wandel vom Händler zum digitalen Dienstleister. Text Katja Scherer, gelesen von Heike Burmeister und Lisa Büntemeier. Impulse Kompakt Nummer 12, erst veröffentlicht Februar 2020.
Der Boden im Bochumer Fotostudio von Picture People ist fingerdick mit lilafarbenen Papierschnipseln bedeckt. Christian Hamer stapft durch die Häufchen und schaufelt einen Teil mit den Händen zurück in eine Konfettimaschine. Am besten wir stellen uns dorthin für das Foto, sagt er zu seinem Bruder Marius und zieht ihn ein Stück nach links. Die Männer schwingen sich kumpelhaft die Arme über die Schultern. Bereit? Fragt Christian Hamer. Dann startet er per Fernbedienung die Maschine und hüllt beide in eine Wolke aus lila Schnipseln, während sie Seite an Seite in die Kamera grinsen. Dass die Brüder Zeit haben, zusammen Konfetti-Partys im Studio zu schmeißen, kommt eher selten vor. Normalerweise wird die Maschine von Christian Hamers Kundschaft benutzt. Der 39-Jährige hat die Studiokette Picture People gegründet. Er betreibt inzwischen 62 Standorte in Deutschland, Österreich und den Niederlanden, macht 20 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 500 Mitarbeiter. Und auch der unternehmerische Werdegang seines 3 Jahre jüngeren Bruders ist beachtlich. Marius Hamer führt den Familienbetrieb Foto Hamer, einen Fotoladen in der Bochumer Innenstadt, in 4. Generation und baut nebenbei als neue Marke ein Start-up auf. Gearflix vermietet Fotoausrüstung übers Internet ohne Kaution oder Mindestvertragslaufzeit. 2018 schaffte es Marius damit sogar in die TV-Startup-Show Die Höhle der Löwen. Die beiden Brüder sind in das Fotobusiness hineingeboren, das seit Jahren geradezu als Musterbeispiel einer Krisenbranche gilt. Doch während um die Familie Hamer herum ein klassischer Fotoladen nach dem anderen seine Türen schließt, haben die Brüder eine Wachstumsstrategie gefunden. Oder besser gesagt 2 Strategien. Denn jeder von ihnen bearbeitet den schwierigen Markt auf seine eigene Weise. Fotos für Facebook, Stories für Instagram. Bilder sind gefragter denn je. Gleichzeitig erwarben 2018 nur noch 2,2 Millionen Menschen in Deutschland eine Digitalkamera, halb so viele wie 2014. Und wer heutzutage noch eine Kamera kauft, erledigt das im Internet oder bei den großen Handelsketten, aber nicht mehr im Fachgeschäft um die Ecke. Dass die Bedeutung von Fotos gewachsen ist, bietet für Fachhändler eigentlich eine große Chance. Bisher wird diese aber dennoch nicht voll genutzt, sagt Christian Müller-Rieker vom Fotoindustrieverband. Genau das wollen Christian und Marius Hamer ändern. Sie haben sich von Händlern zu digitalen Dienstleistern gewandelt und, wie Christian Hamer selbstbewusst sagt, gemeinsam den Fotomarkt neu entwickelt. Als Brüder, Freunde, manchmal als Kritiker, immer aber als Team. Schickst du mir das Konfetti-Foto? Fragt Marius Hamer, als die Brüder Picture People verlassen. Beide haben Jeans und schwarze T-Shirts mit ihren Firmennamen an. Gearflix und Picture People. Vom Stil her ähneln sich die beiden dadurch und sind noch etwa dazu gleich groß. Nur trägt der Jüngere das dunkelblonde Haar kurz, beim Älteren sind die dunkelbraunen Haare etwas länger. Durch die Bochumer Fußgängerzone schlendern beide zum Ladengeschäft Foto Hamer, 1910 vom Urgroßvater eröffnet. Damals waren Kleinbildkameras gerade erst in der Entwicklung, erzählt Picture People Gründer Christian Hamer. Im Laden habe es damals einen Wust an Dingen gegeben, auch Projektoren und Mikroskope. In der Fotowelt stehe der Name Hamer für Qualität und Tradition, sagen Branchenkenner. An der 110-jährigen Geschichte des Unternehmens lässt sich die Entwicklung der Fotobranche insgesamt nachvollziehen. Erst eine lange Erfolgsgeschichte parallel zu den technischen Innovationen, dann der immer rasantere Abstieg mit der aufkommenden Digitalisierung. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Geschäft zerstört, die nächste Generation baute es neu auf. Peter Hamer, der Vater der Brüder, erlebte als Vertreter der dritten Generation die goldenen Zeiten der Branche. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Kameras so günstig, dass jeder sich eine leisten konnte. Gleichzeitig war der Gang zum Fotohändler für Kunden alternativlos. Alle paar Wochen gingen sie dort vorbei, kauften Filmrollen und gaben Bilder zum Entwickeln ab. Ein lukratives Zusatzgeschäft, von dem viele kleinere Filialen gänzlich lebten. Christian und Marius Hamer halfen damals als Jugendliche hinter dem Verkaufstresen. Sie erlebten, wie in den 1990er Jahren Digitalkameras auf den Markt kamen und dadurch ein Teil ihres Geschäftsmodells einfach wegbrach. Bei Digitalkameras konnten Kunden vorab sehen, ob ein Foto gelungen ist, sodass plötzlich deutlich weniger Bilder entwickelt wurden, erzählt Marius Hamer. Ihr Vater wurde vorsichtiger, mietete Filialen nur noch kurzfristig. Als in den frühen 2000er Jahren die ersten Kamerahandys auf den Markt kamen und schnell besser wurden, ging es für den Fotohandel noch steiler bergab. Wenig überraschend also, dass die Hamer-Brüder zunächst nicht den Berufswunsch hegten, den Familienbetrieb zu übernehmen. Stattdessen legten sie den Grundstein für eine Konzernkarriere. Christian Hamer studierte Betriebswirtschaft und stieg zum Senior Consultant beim Beratungshaus PricewaterhouseCoopers auf. Sein kleinerer Bruder hatte offenbar keine Angst vor Vergleichbarkeit. Er studierte ebenso BWL, um dann ebenfalls Unternehmensberater zu werden. Schicke Anzüge, viele Reisen, lange Arbeitstage und das BlackBerry stets griffbereit. So war damals ihr Leben. Irgendwann aber hatte der Ältere genug davon, als Berater Konzepte für kriselnde Firmen zu schreiben, ohne diese hier selbst umzusetzen. Er erzählte seinem Vater davon. Und er sagte, dann komm doch zu mir. Völlig überraschend sei das für ihn gewesen, sagt Christian Hamer. Diesen Schritt hatte er nie in Erwägung gezogen. Kollegen und Freunde reagierten teils fassungslos. Vom Top-Berater zum Fotohändler? Einige hielten das für den Sargnagel seiner Karriere. Christian Hamer lacht, wenn er daran denkt. Damals habe eben noch kaum jemand davon geträumt, sich als Gründer zu verwirklichen, sagt er. Ich aber war überzeugt, in der Fotobranche gab es dafür Chancen. Er nahm sich vor, das Familiengeschäft zum Branchenführer auszubauen. 2008 begann der Betriebswirt mit dem Aufräumen. Gemeinsam mit seinem Vater schloss er 5 Fotohamer-Filialen, die nicht mehr rentabel waren. Diskussionen habe es darum nicht gegeben, sagt er. Auch mein Vater ist Unternehmer und würde Dinge niemals aus Nostalgie weiterführen. Christian Hamer fiel in die USA ein, wo es anders als in Deutschland viel üblicher ist, dass sich Familien von professionellen Fotografen ablichten lassen. Könnte eine neue, hippe Studiokette nicht auch in Deutschland funktionieren? Die Idee zu Picture People war geboren. Picture People macht an sich zwar nichts Neues, aber sie betreiben Fotostudios so, wie man es heute machen sollte, sagt Thomas Gerwas, Chefredakteur des Magazins Profifoto. Sprich, mit Instagram-tauglichen Motiven, viel Werbung in sozialen Netzen, hippen Läden und transparenten Preisen. Dazu muss man wissen, dass Fotostudios in Deutschland traditionell eher lieblos betrieben wurden. Wer als Fotograf etwas auf sich hielt, knipste Modestars oder Pressefotos. Bewerbungsbilder und Standardporträts waren allenfalls das unattraktive Brot- und Buttergeschäft. 2008 eröffnete Christian Hamer die erste Picture People Filiale direkt neben Foto Hamer. Er ließ Familien durch Herbstlaub tollen, Paare Kissenschlachten veranstalten, Junggesellinnen Konfettipartys schmeißen. Und expandierte schnell. Marius Hamer, damals noch Unternehmensberater, beobachtete den Erfolg aus der Ferne. Für mich war es toll zu sehen, dass die Idee von Christian so gut funktioniert, sagt er. Das freut mich bis heute von ganzem Herzen. Neid war wohl noch nie ein Problem zwischen den Brüdern. Lieber lachen sie gemeinsam über Anekdoten. Weißt du noch, wie Papa immer besorgt gesagt hat, mal gucken, ob der Christian das hinkriegt? Fragte Marius Hamer seinen Bruder. Dabei war Picture People damals schon 5-mal größer als unser Familienbetrieb. Picture People wuchs und wuchs und genau das wurde zunehmend problematisch. Die eigene Studiokette und parallel Foto Hamer zu führen, war für Christian Hamer kaum zu stemmen. Wieder stellte sich die Frage nach der Zukunft des Fotoladens und wieder stimmte das Timing. Wie zuvor sein älterer Bruder war auch der Jüngere inzwischen des Beraterlebens überdrüssig und glaubte an das Potenzial des Betriebs. Und so übernahm Marius Hamer 2011 die Geschäftsführung von Foto Hamer, während sich Bruder Christian voll auf seine Fotostudios konzentrierte. Gleichzeitig begannen die beiden Foto Hamer und Picture People, die bislang bei Einkauf und Buchhaltung eng verflochten waren, klar zu trennen. Im operativen Geschäft gab es eh kaum Schnittmengen, sagt Marius Hamer. Und wer weiß, vielleicht hätten wir uns sonst doch irgendwann verkracht. Sein Bruder nickt. Stimmt. Wir sind schon beide Alpha-Tierchen. Den Rest ihrer Karriere in einem Ladengeschäft stehen, um Kameras zu verkaufen? Beiden hätte das nicht gereicht, sagt Christian Hamer. Sein Bruder nickt. Wir wollten nie Verkäufer sein, sondern Unternehmer. Damit aber stand Marius Hamer vor der gleichen Frage wie einst sein älterer Bruder. Wie sollte er das Familiengeschäft weiterentwickeln? Mir war klar, als Händler zu wachsen wird schwierig, erinnert sich der Betriebswirt. Daher wollte ich, wie Christian, eine Dienstleistung anbieten. Er setzte zunächst auf Fotokurse, entwarf eine Homepage namens mycamera.de heuerte Fotografen an, erstellte Lehrpläne. Das Geschäft lief gut an, die Kunden buchten. Aber es zeigte sich rasch, der Gewinn blieb aus. Zu groß war die Konkurrenz durch Volkshochschulen und Freelancer, die Kurse zu Kampfpreisen anboten. Nach knapp 1,5 Jahren verwarf Marius Hamer die Idee. Hamer überlegte neu, auch zusammen mit seinem Bruder. Welche Chancen bietet der Markt? Und kann Fotohamer dafür sinnvoll als Basis dienen? Im Prinzip sind Christian und ich wie gegenseitige Aufsichtsräte, sagt Hamer. Wichtige Entscheidungen treffen wir nicht ohne die Meinung des anderen. Christian entscheidet schnell, Marius feilt gern am Detail. Christian ist ein versierter Netzwerker, Marius tüftelt am liebsten an neuen Strategien. Der Vater überlegt manchmal noch mit. Am Ende von Marius' Überlegungen stand Anfang 2017 dann eine klare Vision. Gearflix, die Online-Vermietung für Fotoequipment. Schließlich brauchen viele Kunden eine gute Kamera nur ab und zu, etwa im Urlaub, sodass sich ein Kauf nicht lohnt, sagt er. Und dank der Fotoläden gab es die besten Voraussetzungen für die Vermietung. Kontakte zu Händlern, Erfahrung mit der Technik, einen funktionierenden Einkauf. Ähnlich wie bei Picture People ist auch diese Geschäftsidee nicht neu. Es gibt viele Fotohändler, die ihre Technik auch vermieten. Aber sie tun das nur nebenbei, mit Kaution, hohen Preisen und unflexiblen Mietmodellen, sagt Marius Hamer. Dinge, die er mit Gearflix besser machen will. Für die beiden Brüder ist klar, die Krisenstimmung in ihrer Branche ist selbst verschuldet. Wer unternehmerisch denkt, hat dort aktuell viele Chancen, auch als Familienbetrieb, sagt Christian, der Ältere. Während viele Kunden in sozialen Netzen von Picture People und auch von Gearflix begeistert sind, scheinen es manche Mitarbeiter nicht zu sein. So liest man auf dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu von hohem Druck und langen Arbeitszeiten. Marius Hamer gibt darauf wenig. Ziel unseres Teams ist es, Gearflix groß zu machen, nicht einen 9-to-5-Job zu haben. Das sage er auch Bewerbern so. Zudem zahle er gut und führe monatlich Mitarbeitergespräche. Marius führt durch das Fotohamer Ladengeschäft, vorbei an einer Gearflix-Werbetafel. Mit der haben wir uns letztes Jahr bei der Höhle der Löwen vorgestellt, sagt er. Auch ohne Deal habe der Fernsehauftritt viel Aufmerksamkeit gebracht. Er steigt eine schmale Treppe zum Lager hinab, wo mehrere Mitarbeiter Kameras sortieren, Objektive prüfen und am PC Bestellungen entgegennehmen. Der logistische Aufwand bei der Vermietung ist groß. Genaue Zahlen will Hamer nicht verraten. Nur so viel. 42 Mitarbeiter arbeiten insgesamt im Unternehmen, 25 davon für Gearflix. Die neue Marke macht inzwischen 40% am Gesamtumsatz von Fotohamer aus. Nach 1 Jahr sei Equipment im Wert von 1 Million Euro im Umlauf gewesen, sagt der Unternehmer. Wir wachsen gesund. Dennoch bleiben Herausforderungen. Konkurrenz bekommt Hamer vom Kölner Startup Giro, das ebenfalls einen Mietservice für Kameras anbietet. Anders als bei Gearflix stellen die Kölner aber eine Plattform, auf der sich Händler, Fotografen und Privatleute vernetzen können und vermieten Kameras nicht selbst. Branchenexperte Gerwas geht davon aus, dass Gearflix neue Zielgruppen erschließen muss, um erfolgreich zu sein. Sharing-Angebote sprechen eher jüngere Kunden an. Der durchschnittliche Kamerakäufer dagegen ist meist über 50. Wie das zusammenpasst, muss sich zeigen. Marius Hamer kooperiert neuerdings mit den Touristikkonzernen AIDA und der Touristik, die den Leihservice unter ihren Urlaubern bewerben. Und er verdient Geld, indem er seine Software für den Verleih von Elektronikgeräten auch anderen Händlern zur Verfügung stellt. Denkbar sei sogar, dass Gearflix künftig stärker über solche Kooperationen wachse, denn als eigene Marke. Alles ist möglich. Hätte Gearflix nicht funktioniert, hätte er den Fotoladen wohl verkauft, erzählt Marius Hamer. Ob ihm das nicht schwer gefallen wäre? Hamer zuckt die Schultern. Auf keinen Fall hätte ich meine berufliche Zukunft riskiert, nur um eine Tradition am Leben zu halten, sagt er. Und das hätte auch keiner von mir erwartet. Zahlen und Fakten sind den Brüdern beim Geschäftemachen wichtiger als falsches familiäres Pflichtgefühl. Ein Prinzip, das aufzugehen scheint. Christian Hamer hat mit Picture People kürzlich die ersten Studios für Babyfotos eröffnet. Und weil Fachpersonal schwer zu finden sei, gibt es nun auch Studios, in denen Kunden Schnappschüsse per Selbstauslöser machen können. Inklusive Konfetti, versteht sich.
Es folgt mit 11 Fragen zur neuen Strategie.
Die Brüder Marius und Christian Hamer haben mit Gearflix und Picture People den Fotomarkt verändert. Doch wie findet man ein neues Geschäftsmodell, wenn das alte nicht mehr funktioniert? 11 Fragen der Hamers, die sich die Unternehmerbrüder stellten und die auch anderen Unternehmern helfen können. Erstens, warum ist mein bisheriges Geschäftsmodell schwierig geworden? Marius sagt, neue Konkurrenten haben den Markt verändert. Amazon, aber auch manche Elektronikketten können Waren durch ihre Größe sehr günstig anbieten. Zudem brauchen Kunden kaum noch Beratung, weil sie sich über Influencer und Foren informieren. Das macht es für inhabergeführte Fachhändler schwierig. Zweitens, hätte ich mit der Konkurrenz mithalten oder diese gar übertrumpfen können? Christian sagt, im stationären Handel zu expandieren ist teuer und daher riskant. Ich habe mich damals bei Fotohammer dagegen entschieden. Rückblickend war das richtig. Viele Wettbewerber, die das gewagt haben, sind heute insolvent. Marius sagt, natürlich verkaufen wir unsere Produkte inzwischen auch online. Und ja, wir hätten dort stärker um Marktanteile ringen können, aber nur mit Kampfpreisen und geringen Margen. Für mich war das langfristig keine solide Basis. Drittens, welche Optionen, das Geschäft weiterzuentwickeln, gab es sonst? Christian sagt, der Dienstleistungsbereich war damals anders als der Handel kaum digitalisiert und stark fragmentiert. Fotostudios etwa hatten sich seit Jahrzehnten kaum verändert. Ich habe daher Picture People gegründet, eine moderne, coole Fotostudio-Kette. Marius sagt, ich hatte ähnliche Überlegungen und wollte auch Dienstleister werden. Daher habe ich Gearflix gegründet, eine Online-Plattform, auf der wir Kameras vermieten. Viertens, welche Trends helfen dabei? Christian sagt, ganz klar, Fotos haben stark an Bedeutung gewonnen. Marius sagt, die Sharing Economy wächst. Gerade junge Menschen finden Teilen praktisch. Fünftens, was sind heutzutage die zentralen Bedürfnisse meiner Kunden? Christian sagt, meine Kunden wollen, dass jemand von ihnen besondere Bilder macht, ohne viel Aufwand, mit guter Betreuung, zu fairen Preisen. Marius sagt, meine Kunden wollen besondere Fotos und Videos selbst machen. Das gilt für Firmen, die ein Produkt vorstellen und für Privatkunden, die ihren Urlaub in Szene setzen. Sechstens, welche Kundenprobleme kann mein Unternehmen lösen? Christian sagt, Fotos machen kann jeder, schöne Fotos machen nicht. Unsere Profifotografen sorgen für zeitlose Erinnerungen, die man großformatig aufhängt, anders als Handyschnappschüsse. Marius sagt, für gute Fotos braucht es gutes Equipment. Das aber ist teuer. Durch den Verleih machen wir es für alle erschwinglich. Und, da wir die Mietgebühr bei einem späteren Kauf anrechnen, können Kunden Produkte auch erst testen und dann kaufen. Siebtens, wie unterscheiden sich meine Produkte und Dienstleistungen von denen der Wettbewerber? Christian sagt, wir sind sehr gut im Internet auffindbar und haben eine transparente Preisstruktur. Als Kette können wir zudem viel mehr in den Markenaufbau investieren. Marius sagt, unsere Auswahl an Equipment ist deutlich größer. Zudem arbeiten bei uns nur Profis, die auch ständig erreichbar sind. Und wir achten auf guten Service. Zum Beispiel können Kunden Produkte vorab für einen bestimmten Zeitraum reservieren. Achtens, welches spezielle Know-how habe ich? Marius sagt, in der Fotobranche geht es viel um persönliche Beziehungen und Vertrauen. Ich kenne die Branche sehr gut und kann neue Aktionen mit Partnern auf kurzem Weg persönlich abstimmen. Das macht uns schnell und schlagkräftig. Christian sagt, das geht mir genauso. Gleichzeitig werben wir nicht mit unserer über 100-jährigen Firmentradition, sondern präsentieren uns als junges Unternehmen, das neue Trends setzt. Neuntens, welche Krisen hat mein Unternehmen schon bewältigt, welche Stärken daraus gewonnen? Marius sagt, die echten Krisen gab es vor unserer Zeit, die Weltkriege zum Beispiel. Danach gab es schwierige Situationen, etwa durch neue Konkurrenten. So etwas sehe ich aber als unternehmische Herausforderung, nicht als Krise. Christian sagt, das geht mir genauso. Aktuell merken wir bei Picture People zum Beispiel, dass wir durch unsere Größe als Organisation weniger wendig geworden sind. Deswegen strukturieren wir nun einiges um. Zehntens, wie lautet die Mission meines Unternehmens? Marius sagt, wir sorgen dafür, dass jeder Mensch tolle Fotos machen und dafür die beste Technik nutzen kann, unabhängig von seinem Einkommen. Christian sagt, Picture People ist Chronist und Erlebnisanbieter zugleich. Wir schaffen für unsere Kunden Highlights im Alltag und gleichzeitig Erinnerungen für die Ewigkeit. 11. Wie lässt sich damit Geld verdienen? Marius sagt, Kunden zahlen wöchentlich einen geringen Prozentanteil vom Neupreis der Kamera als Mietgebühr. Um rentabel zu bleiben, brauchen wir große Mengen an Verleihgeräten und eine hohe Auslastung. Das möchten wir 2020 erreichen. Christian sagt, wir bieten aufwendigere Shootings ab 39 Euro an. Kunden sind bereit, für schöne Erlebnisse und bleibende Erinnerungen zu bezahlen. Ich rechne damit, dass das so bleibt.
Was machen Sie am 3. Juli 2025? Statt abstrakte Ziele zu verfolgen, stellen sich Unternehmer beim Visioning ihre Zukunft detailliert vor und tun alles dafür, sie auch Wirklichkeit werden zu lassen. Die Leitbilder sind mehr als ein Businessplan. Sie motivieren und begeistern. Text: Katharina Schröder. Gelesen von Heike Burmeister und Eva Weikert. Impulse Kompakt Nummer 12. Erst veröffentlicht Juli 2020.
Als die Apollo 11 am 20. Juli 1969 auf dem Mond landete und rund 500 Millionen Menschen am Fernseher verfolgten, wie Astronaut Neil Armstrong als erster in der Geschichte der Menschheit einen Fuß auf den bis dahin unberührten Himmelskörper setzte, war das auch das Verdienst zweier Männer, die bis heute kaum jemand kennt. Zukunftsforscher Edward Linderman und Sozialwissenschaftler Ronald O'Lippitt hatten maßgeblich dazu beigetragen, dass aus dem Wunsch des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann auf dem Mond landen und ihn sicher zur Erde zurückkehren zu lassen Wirklichkeit wurde. Zwar hatten weder Linderman noch Lippitt Ahnung von Triebwerken, doch es war ihnen gelungen, das Team der Apollo-11-Mission auf das Ziel der Mondlandung einzuschwören und die gemeinsame Vision in einen konkreten Umsetzungsplan zu überführen. Die Methoden, die sie dafür nutzten, beschrieb Lippitts Sohn Lawrence später in seinem vielbeachteten Buch Preferred Futuring – Envision the Future You Want and Unleash the Energy to Get There. Auf Deutsch: bevorzugte Zukunftsgestaltung. Stellen Sie sich die Zukunft vor, die Sie sich wünschen, und setzen Sie die Energie frei, um dorthin zu gelangen. Tausende Unternehmen und Organisationen haben die Visioning-Methode, mit deren Hilfe die einst unvorstellbare Mondlandung gelungen war, seitdem angewandt, um eigene Ziele zu erreichen. Ihren Ansatz charakterisieren folgende Punkte: Zukunft gestalten. Es geht nicht um eine Vorhersage, sondern darum, herauszuarbeiten, was für eine Zukunft wir uns wünschen. Frei werden. Statt den Fokus auf externe Faktoren zu legen, richtet man seine Energie auf das, was man selbst beeinflussen kann. Vorstellungen folgen. Was wir uns vorstellen, prägt immer auch das, was wir tun. Gemeinsame Vision. Am besten gelingen Zukunftspläne mit Menschen, die gleiche Interessen haben. Mit einem gemeinsamen Zukunftsbild lässt sich im besten Fall die Energie des gesamten Teams mobilisieren und nicht nur die einiger Führungskräfte. Keine einseitige Fokussierung auf Probleme. Der Blick auf Probleme wird im Visioning abgelöst durch einen differenzierten Blick auf das, was aktuell gut und weniger gut läuft. Ziele zu visualisieren ist ein effektiver Weg, um sie zu erreichen. Dazu dienen verschiedene Techniken. Spitzensportler etwa nutzen das Bild des Zielfotos, um auf einen konkreten Erfolg hinzuarbeiten. Sie stellen sich schon im Training vor, wie beim nächsten Wettkampf ein Foto von ihrem Zieleinlauf geschossen wird. Visioning setzt ebenfalls auf den motivatorischen Effekt eines Erfolgsbildes. Einer der prominentesten erfolgreichen Anwender des Visioning ist der US-Amerikaner Ari Weinzweig. Weinzweig gründete 1982 mit Freunden in Ann Arbor in der Nähe von Detroit das Delikatessengeschäft Singerman's. Die Vision der Firma für 2020 beinhaltet unter anderem, den Kunden Speisen zu servieren, die besser schmecken, als wir es uns jemals hätten vorstellen können, und ein Einkaufserlebnis zu bescheren, das genauso vertraut ist wie im Jahr 1982, obwohl das Unternehmen seitdem stark gewachsen ist. Aus der Vision hat das Team einen Umsetzungsplan abgeleitet, aus dem hervorgeht, was zu tun ist, damit die Vision Wirklichkeit wird. Beispielsweise soll sich jeder Mitarbeiter immer etwas einfallen lassen, was der Kunde nicht erwartet hat. Die Probe eines neuen Produktes oder einen handgeschriebenen Gruß im Paket zum Beispiel. Der Effekt: binnen 38 Jahren formte das Singerman-Team aus dem kleinen Geschäft eine Unternehmensgruppe mit 10 Firmen, darunter eine Bäckerei, mehrere Restaurants und ein Versandhandel. So ist es gelungen, das Unternehmen auf rund 700 Mitarbeiter und einen jährlichen Umsatz von knapp 70 Millionen US-Dollar auszubauen. Warum aber brauchen wir überhaupt Methoden wie Visioning, um unsere Ziele umzusetzen? Warum gelingt es uns häufig nicht einfach so? Wir Menschen haben zwei Handlungssysteme, die uns Energie geben, sagt Stefan Kowalski, der an der Impulse Akademie Masterplan Seminare zum Thema Visioning gibt. Das eine ist der Verstand und das andere unser Gefühl. In Unternehmen sei es üblich, Ziele auf der Ebene des Verstands zu beschreiben. Ziele wie in 10 Jahren wollen wir den Umsatz verdreifacht haben, begeistern aber keinen Mitarbeiter, sagt Kowalski. So ein Ziel spricht nicht unsere Emotionen an. Um zu verdeutlichen, was es heißt, Ziele mit Leben zu füllen, erinnert Kowalski an eine bekannte Geschichte. Maurer, die im Mittelalter den Mailänder Dom bauten, wurden gefragt, was sie machen. Einer antwortete, ich staple Steine. Ein anderer sagte, ich baue eine Kathedrale. Eine gute Vision zeichnet das Bild einer Kathedrale, an der man mitbaut, sagt Kowalski. Es geht darum, ein Ziel so zu beschreiben, dass Gefühl und Verstand Ja dazu sagen. Der Verstand soll sagen, das ist ambitioniert, aber erreichbar. Und das Gefühl soll sagen, ich wäre gern dabei. Eine Vision beginnt mit einem Datum in der Zukunft. Sie ist im Präsens verfasst und so detailliert geschrieben, dass jeder sich in diese Situation hineinversetzen kann. In der Vision der Versicherungsmakler Jörg Will und Jörg Enders klingt das so. Wir schreiben Sonntag, den 5. Oktober 2025. Ein großartiges Wochenende liegt hinter uns. 3 Tage Mallorca in einem luxuriösen Wellnesshotel. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren dabei und haben es sich an diesem bezaubernden Ort gut gehen lassen. Schließlich haben wir ordentlich was zu feiern. Den Durchbruch zur Marke von 12 Millionen Euro Bestand Composite. Auf den folgenden Seiten erzählen 4 Unternehmer, wie sie mit ihrer Vision 1 Million mehr Umsatz machen wollen, die Mitarbeiterzahl fast verdoppelt, eine Nachfolgerin gefunden und die Identität ihrer Firma entwickelt haben. Großdenken. Mit ihrer Vision gelang es Andrea Butzi, die Anzahl der Mitarbeiter in ihrer Kommunikationsberatung binnen 5 Jahren fast zu verdoppeln und den Sprung von durchschnittlich 7% Umsatzwachstum auf 20% zu schaffen. Ihr Beispiel zeigt, dass eine Vision helfen kann, sich anspruchsvolle Ziele zu setzen. Als Andrea Butzi, 48, den Stift beiseite legte und den Entwurf ihrer Unternehmensvision noch einmal durchlas, schämte sie sich ein bisschen. 30 Minuten hatte sie ohne abzusetzen geschrieben. Wo steht meine Firma in 5 Jahren? Wie fühlt sich das ganz konkret an? 10 DIN A4 Seiten hatte Butzi gefüllt. Das fiel mir nicht schwer, aber als ich fertig war, kam ich mir größenwahnsinnig vor, erzählt sie und lacht. Es geht darum, im Präsens einen ganz bestimmten Tag in der Zukunft zu beschreiben, erklärt Stefan Kowalski von der Impulse Akademie. So als hätte man sein Ziel bereits erreicht. Butzi schrieb ihre Vision im Mai 2015. Damals arbeitete die Gründerin der Hamburger Kommunikationsberatung Frau Wenk mit ihren 8 Mitarbeitern in einem engen altmodischen Büro. Bis zu 15 Stunden am Tag beschäftigte sie sich mit allem Klein-Klein, das ein Unternehmen mit sich bringt. Ich war eine Arbeiterin, sagt Butzi. Wenn mich jemand gefragt hat, was ich mache, habe ich gesagt, ich bin PR-Beraterin und das sind meine Kollegen. Damals wusste Butzi nicht, ob sie ihre Firma überhaupt noch weiterführen möchte. Ich habe gutes Geld verdient, aber ich war auch pausenlos im Einsatz. Bis 2022, so beschrieb Butzi es in ihrer Vision, würde sie mindestens 20 Mitarbeiter beschäftigen, die in einem großen, lichtdurchfluteten Loftbüro arbeiten, an dessen Wänden die Werke von James Rizzi und anderen modernen Künstlern hängen. Eine Geschäftsführerin kümmert sich ums Tagesgeschäft, während Andrea Butzi an der Unternehmensstrategie arbeitet und den ersten Konzernkunden akquiriert. Ins Büro komme ich nur noch, um mit einem Cremant auf Projekte oder einen neuen großen Auftrag anzustoßen, schrieb die Unternehmerin in ihrem Text. In meiner Vision wurde ich von der Arbeiterin zur Steuerfrau, fasst sie den Kern ihres Leitbildes zusammen. Heute, knapp 1,5 Jahre vor dem Datum, das Butzi in ihrem Text genannt hat, hat sie bereits viele Ziele erreicht. Das 400 Quadratmeter große Loftbüro haben ihre inzwischen 18 Mitarbeiter im März 2019 bezogen. Kurz nach dem Einzug hängte sie ein Bild von James Rizzi auf, einen Kunstdruck, aber immerhin ein Anfang. Mittlerweile sind echte Werke hinzugekommen. 2x im Jahr zieht sie sich mit ihrer Geschäftsführerin, die sie im Januar 2018 eingestellt hat, zurück. Gemeinsam arbeiten sie an den nächsten strategischen Schritten. Und auch einen Konzern zählt sie zu ihren Kunden. Statt den üblichen 7-8% Umsatzwachstum, die sie in den Jahren zuvor erreicht hatte, brachten sie und ihr Team es 2019 auf 20% Umsatzwachstum. Fragt man Andrea Butzi, wie sie das geschafft hat, sagt sie, ich habe mich beim Visioning zum ersten Mal getraut, groß zu denken. Ihre Ziele brach sie auf kleine Schritte herunter. Sie arbeitete an Preisen und entwickelte einen internen Verrechnungssatz, um nachzuhalten, was ein Projekt wirklich kostet. Sie vernetzte sich mit Unternehmern, tauschte sich über Verhandlungsstrategien und Preise aus und setzte Tipps um. Schritt für Schritt steigerte sie Umsatz und Marge. Sie brachte ein eigenes Magazin heraus, in dem ihr Team regelmäßig positive Geschichten zur Digitalisierung veröffentlicht. Auf dem Papier ist das ein Minusgeschäft, sagt Butzi. Aber wir verteilen es bei Veranstaltungen und haben auf diese Weise schon den einen oder anderen neuen Kunden gewonnen. Die größte Veränderung war der Umzug in das 400 Quadratmeter große Loftbüro. 10 weitere Mitarbeiter haben hier Platz. Ohne die Vision hätte ich mich nie getraut, für 10 Jahre einen Mietvertrag zu unterschreiben. Die Vision, sagt Butzi, war der Startschuss zur Selbstbeförderung. Alles, was jetzt möglich ist, galt einmal als unmöglich, schrieb Organisationsentwickler Lawrence Lippitt in seinem berühmt gewordenen Buch Preferred Futuring. Wenn Andrea Butzi heute gefragt wird, was sie beruflich macht, dann antwortet sie, ich bin Unternehmerin, biete Kommunikationsberatung für Internetunternehmen an und das sind meine Mitarbeiter. Nachfolgerin gefunden. Ihre Vision half Jörg Will und Jörg Enders, ihre Versicherungsagentur auf das nächste Level zu bringen. Sie schufen eine Stelle für strategische Unternehmensentwicklung und investierten 100.000 Euro. Ihr Beispiel zeigt, dass eine Vision den Blick auf Gelegenheiten richten kann, die man zuvor hätte vorbeiziehen lassen. Am 5. Oktober 2025 liegt ein großartiges Wochenende hinter Jörg Will, 57, seinem Geschäftspartner Jörg Enders, 54 und ihren Mitarbeitern. So steht es in ihrer Vision. Gemeinsam hat das Team des Hamburger Versicherungsmaklers Hagen und Kruse 3 Tage in einem Wellnesshotel auf Mallorca verbracht und das Erreichen gleich mehrerer Ziele gefeiert. Die Hagen und Kruse Familie konnte ihre Marktführerschaft ausbauen und dadurch nun noch mehr Unternehmen aus den Branchen Heizung, Sanitär, Klempner und Dachdecker zu ihren Kunden zählen. Auf diese Weise, heißt es weiter in der Vision, habe die Firma seine jährlich eingenommenen Versicherungsbeiträge von rund 10 Millionen im Jahr 2018 auf 12 Millionen Euro 2025 erhöht. In den vergangenen Jahren sei es dem Team gelungen, die Buchhaltung zu digitalisieren. Viele der Angestellten verbrächten heute 1 bis 2 Tage pro Woche im Homeoffice. Besonders schätzen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben dem guten Arbeitsklima ihre Freiräume, heißt es in der Vision. Unsere Vision hat bislang von allen Dingen eine entscheidende Veränderung bewirkt, erzählt Jörg Will. Der Unternehmer hat eine Nachfolgerin gefunden. Ohne die Vision hätten wir die Bewerberin vermutlich ziehen lassen. Alexandra Bilecki heißt die Frau, die Will einmal in der Geschäftsführung beerben soll. 2017 hatte sie sich auf eine Stelle bei Hagen und Kruse beworben. Ihre Unterlagen fanden wir toll, aber auf die damalige Position hat sie nicht gepasst, erinnert sich Will. Trotzdem führte er ein Gespräch mit Bilecki. Dabei wurde mir klar, dass sie genau die Richtige ist, um unser Unternehmen weiterzuentwickeln und die Ziele aus der Vision zu verfolgen. Will und Enders zögerten nicht lange und schufen für Bilecki eine Stelle als Assistentin der Geschäftsleitung. Sobald man über die Zukunft nachdenkt, schreibt Lawrence Lippitt in seinem Buch, sei man gezwungen, die Auswirkungen der aktuellen Entscheidungen auf die präferierte Zukunft mitzudenken. Anfang 2018 stieg Alexandra Bilecki bei Hagen und Kruse ein, 2028 soll sie die Nachfolge von Jörg Will antreten. Im vergangenen Jahr informierten die Geschäftsführer ihr heute 18-köpfiges Team. Alle einzubeziehen war Will und Enders schon beim Verfassen der 12-seitigen Vision wichtig. Nachdem sie 2016 zu zweit einen Entwurf geschrieben hatten, überarbeiteten sie diesen in mehreren Sitzungen mit ihrem Team. Im Idealfall gelingt es so, alle Mitarbeiter für die Vision zu begeistern und die Energie des ganzen Teams zu nutzen, sagt Stefan Kowalski von der Impulse Akademie. Will und Enders ließen Arbeitsgruppen bilden, die sich mit Fragen wie »Was inspiriert mich bei Hagen und Kruse?« oder »Was fehlt mir?« beschäftigten. Die Ergebnisse mündeten in einem Wertekanon, der Vertrauen, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, Qualitätsanspruch, Fairness und Loyalität und Wertschätzung beinhaltet. Eine kaum vorhandene Fluktuation ist der beste Beweis, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußerst wohlfühlen, steht in der Vision. Wir leiten Jahresziele aus der Vision ab und fragen uns bei jeder Entscheidung, wie passt das in unser Erfolgsbild, erzählt Jörg Will. Einige Ziele konnte sein Team bereits in Ansätzen realisieren. Ein Teil der Buchhaltung ist digitalisiert. Da durch die Corona-Krise sowieso fast alle Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, werden Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice nun Teil der Arbeitsverträge. Noch etwas hat die Vision bei Hagen und Kruse bewirkt. Die Geschäftsführer investierten mehrere tausend Euro, um sich auf der größten Fachmesse für Heizung, Sanitär, Elektro und Klima zu präsentieren und in ihren Kernbranchen noch bekannter zu werden. Ohne die Vision wären wir nie auf die Idee gekommen, sagt Jörg Will. Für die Messe und die Stelle von Bilecki gaben sie 2018 mehr als 100.000 Euro aus, die größte Investition in der Firmengeschichte. 2025 will das Team seine Ziele erreicht haben. Für Will und Enders steht fest, 2024 formulieren wir eine neue Vision. Millionen avisiert. Eine schriftliche strategische Planung hat es bei der Firma Diekers bislang nicht gegeben. Inhaberin Barbara Rürup will das nun mit einer Vision ändern, hat aber auch Respekt davor, verbindliche Meilensteine festzulegen. Ihr Beispiel zeigt, welche persönlichen Hürden Unternehmer auf dem Weg zur Vision überwinden müssen. Als dieser Text entsteht, ist Barbara Rürup noch mittendrin im Visioning-Prozess. Einen ersten Entwurf hat die Geschäftsführerin der Firma Diekers aus dem nordrhein-westfälischen Willich bereits verfasst. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Hochdrucktechnik, die beispielsweise in der Unterwasserreinigung von Schiffsrümpfen oder in der Reinigung von Lackierkabinen in der Automobilindustrie eingesetzt wird. 2002 hat Rürups Vater das Unternehmen gekauft. Barbara Rürup ist 2012 mit eingestiegen. Schritt für Schritt hat die heute 38-jährige Betriebswirtin die Leitung der Firma gemeinsam mit einem Kollegen, einem Maschinenbauer, übernommen. Mein Vater hat es im Laufe der Jahre geschafft, das Geschäft stark auszubauen und das Unternehmen von 5 auf 25 Mitarbeiter zu vergrößern, erzählt Rürup. Eine schriftliche strategische Planung hat es bislang aber noch nie gegeben. Rürup ist überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Der Hochdruckmarkt ist eine Nische und wenn wir langfristig erfolgreich sein oder weiter wachsen wollen, dann müssen wir darüber nachdenken, an welchen Stellen wir unseren Kunden beispielsweise einen Zusatznutzen bieten und wie wir intern unsere Prozesse effizienter machen. Auch Rürup schrieb einen ersten Entwurf ihrer Vision und stellte dabei fest, dass sie schon ziemlich genau weiß, wie sich das Unternehmen einmal entwickeln soll. In meinem Kopf schwirrten bereits alle möglichen Ideen, die ich in der Vision nun zum ersten Mal strukturiert aufgeschrieben habe. Rürups Erfolgsbild ist auf 5 Jahre angelegt und es geht ihr hauptsächlich darum, Abläufe und Produkte digitaler zu machen. Die hausinterne Inventur soll digitalisiert werden und mithilfe eines neuen Warenwirtschaftssystems will sie die Bearbeitung von Kundenaufträgen digitalisieren. Momentan findet der Prozess auf Papier statt. Außerdem hat sie Ideen, wie ihre Produkte künftig mit digitalen Hilfsmitteln schneller ersetzt werden können. Insbesondere durch digitale Produkte will sich Rürup mit ihrem Unternehmen noch weiter von konkurrierenden Firmen absetzen und so auch als Arbeitgeberin noch interessanter werden. Als größte Herausforderung sieht die Unternehmerin ihr Umsatzziel. Das will sie durch die geplanten Maßnahmen von 5,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 6,5 Millionen in 5 Jahren hochschrauben. Ein gewaltiger Sprung, findet Rürup, und hadert auch noch mit sich, ob sie die Zahl wirklich so stehen lassen soll. An Rürups Zweifeln lässt sich eine der größten Herausforderungen des Visioning beschreiben. Wie schaffe ich es, aktuelle Hürden zu überwinden und ins Handeln zu kommen, um meine Vision langfristig zu erreichen? Mit dieser Frage hat sich die Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen beschäftigt, die zum Thema positives Zukunftsdenken forscht und in Hamburg und New York lehrt. Herausgefunden hat sie, dass Menschen immer dann besonders gut ins Handeln kommen, wenn sie zwischen ihrer Vision und ihrem größten Hindernis mental hin und her pendeln. Purer Optimismus hindert Menschen dagegen eher daran, ein Ziel zu erreichen. Visioning funktioniert wie ein Energiespender, erklärt Visioning-Experte Stefan Kowalski. Wenn ich weiß, auf welches Ziel ich hinarbeite, verleiht mir diese Tatsache Kraft, aktuelle Hindernisse zu überwinden. Gabriele Oettingen hat außerdem herausgefunden, dass ein inspirierendes Erfolgsbild dazu beitragen kann, dass wir unbewusst Dinge tun, die uns unserem Ziel näher bringen. Barbara Rürup will ihr Erfolgsbild zunächst für sich fertigstellen und anschließend mit ihren Geschäftsführerkollegen weiter daran arbeiten. Im nächsten Schritt sollen die Führungskräfte und schließlich alle weiteren Mitarbeiter mit einbezogen werden. Rürup freut sich darauf und hofft, ihre Mitarbeiter mit dem Erfolgsbild motivieren und inspirieren zu können. Respekt vor der Situation hat sie trotzdem. Schließlich muss sie sich in 5 Jahren auch an der Vision messen lassen. Stärken erkannt. Lange wusste Rüdiger Schwerz nicht, warum potenzielle Mitarbeiter ausgerechnet in seinem Softwareunternehmen arbeiten sollten. Dann begann er, die Weichen dafür zu stellen, dass sein Team zusammenwächst. Schwerz' Beispiel zeigt, dass eine Vision helfen kann, die Identität der eigenen Firma zu finden. Wenn Rüdiger Schwerz über seine Erfahrungen mit der Visioning-Methode spricht, könnte man meinen, er habe einen Grammatikkurs absolviert. Ich habe Futur 2 gelernt, sagt der Geschäftsführer der Hannoveraner Softwarefirma Admina Solutions. Und genau das ist der Clou einer Vision. Sie blickt in die Zukunft, als wenn diese bereits ganz konkret eingetreten wäre. Bei Schwerz klingt das so. Bis zum 15. Dezember 2023 werden wir 25 Mitarbeiter eingestellt haben. So steht es in Schwerz' Vision und so wie er darüber spricht, besteht daran auch kein Zweifel. Lange hatte der ehemalige Gebirgsjäger der Bundeswehr ein Problem. Ich wusste nicht, wo wir mit der Firma hinwollen. 2015 hat Schwerz Admina mit seinen Freunden Simon Nichtsial und Thorsten Thiel gegründet. Mit ihren 15 Mitarbeitern bieten sie Webanwendungen an, so wie viele andere Unternehmen auch. Was macht uns unverwechselbar? Was ist eigentlich meine Rolle in der Firma? Darauf hatte Schwerz keine Antworten. Das änderte sich, als er zusammen mit Nichtsial und Thiel Anfang 2020, begleitet von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster, eine Vision für seine Firma erarbeitete. In einer Übung ging es um die Frage, an welchen Punkten in unserem Leben wir uns bewusst für die eine und gegen eine andere Richtung entschieden haben. Schwerz erinnerte sich an eine Situation, in der er als Gebirgsjäger mit einem Kameraden eine Felswand hochstieg. Mittendrin wurde der Soldat kreidebleich und weigerte sich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Schwerz ließ die Bergrettung rufen. Für andere Verantwortung zu übernehmen, das liegt mir, erzählt der Unternehmer. In der Vision beschreibt er sich deshalb als Dienstleister für das gesamte Team. Ich will dafür sorgen, dass alle gut arbeiten können, erzählt Schwerz. Überhaupt stehen die Mitarbeiter im Fokus der Admina-Vision. Langfristig wollen Schwerz und seine Gründerkollegen Nichtsial und Thiel eine Gewinnbeteiligung einführen. Außerdem sollen alle, die für Admina arbeiten, die Geschäftszahlen kennen. Welche Wirkung das haben kann, erlebte Schwerz jetzt in der Corona-Krise, als er die finanzielle Reichweite der Firma präsentierte. Also den Wert, der zeigt, wie lange Admina überleben kann, wenn das Unternehmen ab sofort keine einzige Rechnung mehr ausstellen sollte. Wir kämen gut 7,5 Monate über die Runden, erzählt Schwerz. Das hat unsere Leute natürlich total beruhigt. Ein weiterer Schwerpunkt der Vision ist die Frage, wie das Team miteinander umgeht. Von Zusammenhalt ist dort die Rede. Davon, dass alle mit viel Teamgeist wie eine Familie agieren. Pro Quartal hat jedes Team deshalb nun ein Budget für gemeinsame Freizeitaktivitäten. Kommt ein Auftrag rein, kann jeder Mitarbeiter entscheiden, ob er für den Kunden arbeiten möchte. Wir merken schon jetzt, dass unsere Leute so motiviert bei der Sache sind wie nie zuvor, erzählt Rüdiger Schwerz. Aufgefallen ist ihm das auch an dem Tag, an dem das gesamte Team die Gelegenheit hatte, an der 7-seitigen Vision, die Schwerz, Nichtsial und Thiel erarbeitet hatten, Änderungen vorzunehmen. 120 waren es am Ende. So eine engagierte Diskussion hatten wir lange nicht mehr, freut sich Schwerz. Ihren Umsatz wollen die drei Gründer in den kommenden knapp 3,5 Jahren von derzeit etwa 1,3 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Ein ambitioniertes Ziel. Schaffen wollen sie das unter anderem, indem sie für Standardanfragen ein erstes Produkt entwickeln, das künftig rund 20% ihres Umsatzes einbringen soll. Dass sein Team motiviert genug ist, um mitzuziehen, daran hat Schwerz keinen Zweifel. Mittlerweile hängt die Unternehmensvision sogar auf einem großen Plakat im Konferenzraum des Unternehmens. 2023 muss das riesige Schriftstück allerdings umziehen. Unser derzeitiges Büro ist einfach nicht groß genug, sagt Schwerz, um die 25 Mitarbeiter zu beherbergen, die wir in 3 Jahren bei Admina eingestellt haben werden.
Eine konkrete Anleitung, wie Sie in 8 Schritten den Visioning-Prozess durchführen können, finden Sie im Magazin ab Seite 34.